Ja, ich lade euch heute ein zu einer Reise, die geht nicht von Wallstätten aus, sondern von Jerusalem nach Damaskus. Wir sind nicht 2024, sondern etwa im Jahr 31 nach Christus und erleben fünf Geschichten, die so richtig ineinander verwoben sind. Fängt an, Saulus aber schnaubte noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Der Saulus hat Blut geleckt, als er dabei war, als Stephanus gesteinigt worden ist und er so als Zeuge fungiert hat, als Kleiderhalter oder wie immer auch. Das heißt, und er schnaubt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass jemand schnaubt. Also ich kenne das eher vom Pferden, oder? Oder so ein wütender Ochse oder Stier oder sowas, der schnaubt, wenn es beim Stierkampf. Aber bei dem Paulus heißt, er schnaubt, also da ist so richtig Wesensäußerung davon, dass er schäumt, dass er innerlich kocht. Und als er mitbekommt, dass in Damaskus, dass es da auch schon eine junge Christengemeinde gibt, dann nimmt er sich vor, die Sache mit Stumpf und Stiel auszurotten. Dabei geht es wirklich um Mord, um Zerschlagung der üblichen, der Organisation, die sich da entwickelt hat. Und wir müssen uns das bewusst machen, das ist das, was viele Christen heute genau erleben. Also das, was dieses Geschehen, was für uns so weit weg ist, das erleben Christen genau heute. Paulus ist überzeugt, er macht das Richtige, weil im Alten Testament heißt, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Und jetzt glauben die an einen Gekreuzigten. Das kann nicht zusammenpassen. Deswegen will er diesen Glauben mit Stumpf und Stiel ausrotten. Er handelt aus eigenem Antrieb, aber er hat nicht die eigene Vollmacht, das jetzt auszuführen. Deswegen reist er nach Jerusalem und lässt sich dort vom den obersten, religiösen Obersten, die Legitimation geben für seinen Einsatz. Er wird Gesandter, Schaliach heißt es dann, also einer, der in einem speziellen Auftrag unterwegs ist und die jüdische Gemeinde, zu der er kommt, ist an diesen Auftrag gebunden. Sie muss ihn unterstützen. Als Schaliach ist er der Gesandte des hohen Priesters der frommen Obrigkeit. Jetzt macht er sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg. Er hat noch keinen Google Maps, aber so würdet ihr es jetzt heute finden, wenn ihr von Jerusalem nach Damaskus reisen wolltet. Ob das mit den Uhrzeiten stimmt, würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil es zurzeit da an den Checkpoints wirklich große Schwierigkeiten gibt. Aber Paulus ist ja nicht mit dem Auto unterwegs, er ist mit dem Pferd unterwegs, sagen viele Leute. Wir können da gleich weiter tippen. Aber das war nicht mit dem Pferd, sondern, oh ja, ist was verloren gegangen. Guckst du nochmal einen zurück? Genau so, da haben wir jetzt den Fußweg. Vom Pferd ist nirgendwo die Rede in der Bibel. Das macht sich gut, dass es ihn vom Pferd gehauen hat, aber das steht in der Bibel so nicht drin. Wahrscheinlich ist er zu Fuß unterwegs. Das sind etwa, je nachdem, wie die Richtung gegangen ist, 300 Kilometer. Also wenn man 25 Kilometer am Tag läuft, dann hat man die Strecke in 12 Tagen geschafft. Ich gehe davon aus, der Paulus, der hat da einen Rekord dran gelegt. Weil wer schäumt, also wer innerlich so aufgebraucht ist, der läuft nicht so wie ein normaler Wanderer, sondern der macht einiges mehr. Also unterwegs war, geschieht jetzt was ganz Besonderes. Also unterwegs war in die Nähe von Damaskus, da kommt ein Lichtblitz vom Himmel und es haut ihn nieder. Also in der Regel, da wird der vom Saulus zum Paulus. Aber der hat vorher schon beide Namen gehabt. Saul, den Namen hat er bekommen als frommer Jude, als von diesem großen König Saul. Und er hat aber in der Diaspora gelebt, heutigen Türkei, Tarsus, da ist Griechisch gesprochen worden. Und da hat man den Namen als Paulus ausgesprochen. Deswegen, er hat den Namen schon immer gehabt, Saulus und Paulus. Aber an der Stelle ist jetzt wirklich die Lebensveränderung geschehen. Er ist vom Verfolger zum Verfolgten geworden. Er ist vom Christenhasser zum Christ geworden. Strahlendes Licht vom Himmel, das ist in der Bibel immer so das Bild dafür, dass da Gott jetzt am Handeln ist, und dann haut's ihn nieder. Er hört eine Stimme vom Himmel. Ich habe mir nochmal überlegt, habe ich jemals schon mal eine Stimme vom Himmel gehört? Weißt du, habt ihr das? Das gibt's. Also immer wieder haben mir auch Leute erzählt, sie haben eine Stimme gehört, und das war so real. Bei dem Paulus auch. Ganz real. Und er hat's verstanden. Er weiß zwar nicht, wer redet, aber er weiß auf jeden Fall, dass der, der redet, Verfügungsgewalt über sein Leben hat. Dass er einen Herrschaftsanspruch hat. Deswegen sagt er, Herr, wer bist du? Und spätestens dann wird das Lebensgefühl des Paulus auf den Kopf gestellt. Weil die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Versteht ihr? Und der Paulus, der hat bis da gesagt, der Jesus, der ist tot. Das war alles ein Schmuh. Und jetzt begegnet er plötzlich, auf der Suche, diese Jesus-Leute auszurotten, begegnet er diesem Jesus. Und das Besondere, was da deutlich wird, Jesus identifiziert sich ganz mit seinen Leuten. Der Paulus, der verfolgt doch die Christen. Aber Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst. Er identifiziert sich. Jesus hat es mal so ausgedrückt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Also die ganz direkte Identifikation. Und dann gibt er diesem Paulus ganz konkrete Anweisungen. Das ist mir so aufgefallen. Der bisher Befehle gab, der wird plötzlich zum Befehlsempfänger. Wenn Jesus in Leben hineinbricht, dann ändert sich die Zuständigkeiten. Jetzt hat der Herr das Sagen. Steh auf und geh in die Stadt, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Also, der Verfolgte spricht mit dem Verfolger. Das Opfer spricht mit dem Täter. Und jetzt nicht, dass der Täter zum Opfer wird, also dass es ihm heimgezahlt wird. Das war das große Wunder, was der Paulus sein ganzes Leben lang immer wieder bezeugt hat. Das Große ist, dass der Gott, den ich verfolgt habe, dass der sich meiner erbarmt hat. Mein Leben ist Gnade. Ich lebe von der Gnade. Das ist das Entscheidende für mein ganzes Leben. Die Männer, die um ihn drumherum waren, die standen sprachlos da, so heißt es hier. Das ist interessant, wenn man das vergleicht. Der Lukas in seinem Bericht, Lukas war der Arzt und Historiker des Neuen Testaments, der Lukas, der hat rausgekriegt bei seinen Recherchen, dass die Leute die Stimme gehört haben, aber niemand gesehen haben. Als der Paulus viele Jahre später seine Lebensgeschichte nochmal erzählt, da erzählt er es andersrum. Da sagt er, die haben das Licht gesehen, aber die Stimme haben sie nicht gehört. Das ist ihm tief im Hängen geblieben. Das Große, gell, der mit allen Vollmachten ausgerüstete Paulus ist plötzlich ohnmächtig. Er kann nicht mehr. Er muss geführt werden. Er hat gedacht, das ist doch so kennzeichnend. Neues Leben beginnt mit Hilflosigkeit. Das ist bei der Geburt so, oder? So ein kleines Dergelchen, wenn es geboren ist, das ist so hilflos. Wer wiedergeboren ist, wer gerade angefangen hat mit Jesus, der ist hilflos. Er braucht Hilfe. Darum wird es in dieser Predigt dann vor allen Dingen auch gehen. So, jetzt kommt die zweite Verwebung dieser Geschichte. In Damaskus war ein Jünger mit Namen Ananias. Ananias, das ist ein toller Name. Jahwe ist gnädig. Ja, das war so das Programm seines Lebens schon mal. Interessant, Ananias und Hananias, je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung habt, kann das unterschiedlich sein. Ananias, Das ist dann, wenn es aus der lateinischen Übersetzung kommt. Und Hananias ist, wenn diese Bibelübersetzung von dem griechischen Text herkommt. Aber es ist immer der gleiche Name. Ein gewisser Mann lebte da, Ananias. Über 20 Jahre später, 56 nach Christus, als der Paulus seine Bekehrungsgeschichte in Jerusalem vor einer ganz aufgebrachten Menge erzählt, da kann er sich genau noch daran erinnern. Da erzählt er das, ein gewisser Ananias, aber ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Ich finde es so bewegend, diese scheinbare Nebenfigur im Neuen Testament. Einer der Jesusleute in Damaskus. Gott spricht zu ihm, auch an der Stelle. Gott spricht zu ihm und der Ananias, der reagiert. Hier bin ich, Herr. Ist mir aufgefallen, es gibt ja manche solche Gottesreden in Leben rein. Also er reagiert nicht wie der Samuel. Der Samuel, also die Stimme Gottes hört, dann denkt er, oi, das war der Eli, der mich gerufen hat, dieser alte Priester. Und erst beim dritten Ansatz merkt er, hey, das hat mit Gott zu tun. Anders der Prophet Jesaja, als Gott den direkt anspricht, dann reagiert er sofort und sagt, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Dann sagt der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Das macht der Ananias nicht. Der Ananias ist eher wie der Mose. Als Gott zu dem spricht und ihn gebrauchen will, dann sagt er, sende wen du willst, aber lass mich in Ruhe. Weil der Ananias, der kriegt ja ganz konkrete Anweisungen. Mach dich auf, geh in die Straße, die man die Gerade nennt, frag im Haus des Judas nach einem Mann aus Tarsus mit Namen Saulus. Hey, das muss man sich mal vorstellen. Der wusste ja noch nichts davon, dass der blind geworden ist. Der wusste ja noch nichts davon, dass der eine Jesusbegegnung hatte. Der hat nur gehört, dass der Saulus unterwegs war, sie alle zu cashen. Und zu dem soll er gehen? Also, da hilft es auch nicht, wenn man die genaue Adresse weiß. Die gerade Straße im Haus des so und so, da ist keine große Freude mehr da. Und der Ananias redet mit Gott. Er antwortet ihm: Herr, ich habe es von so vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann, dein Heiligen in Jerusalem, getan hat. Ananias widerspricht dem klaren Befehl, den er vom Himmel herunter bekommen hat. Also er sagt nicht, ei, ei, Sir, gell, wie man das so aus den Berichten kennt, amerikanische Militär, ei, ei, Sir, und dann alles klar. Nein, er sagt, Herr, nee, lieber nicht. Ist mir aufgefallen, ich glaube, dass das so bei unserem Gott ist, man darf mit seinen Fragen und Zweifeln zu ihm kommen. Man darf ihm das alles sagen, auch all die Vorbehalte, die da sind. Man muss nicht immer mit wehenden Fahnen gleich Halleluja rufen. Jesus spricht mit ihm. Und darauf kommt es an, dass wir immer wieder, gerade auch an solchen Nahtstellen des Lebens, mit ihm im Gespräch sind. Er sagt nicht, na, so schlimm ist der Kerl doch gar nicht, sondern er sagt, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit diesem Menschen. Gott weiht ihn also in seine Wünsche mit ein, in seine Pläne mit ein. Gerade er ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor den Augen von Völkern und Königen und vor den Augen der Israeliten. Muss man sich mal vorstellen. Der Christenhasser, das auserwählte Werkzeug. Ich habe das so schön gefunden, als er an dem Punkt da angekommen war, weil, guck mal, das leistet sich Gott. Gott leistet sich, dass er ein auserwählt den keiner von uns für den Posten auserwählen würde, oder? Also das wäre jetzt der Letzte gewesen, den ich zum großen Missionar auserkoren hätte. Aber Gott macht aus dem Verfolger einen Nachfolger und Gott hat seinen Plan mit diesem Mann. Nein ist von dem hier keine Antwort, wenn der Herr zum Dienst ruft. Und Ananias, der lernt an der Stelle wahrscheinlich die Lektion seines Lebens überhaupt. Es ist entscheidend wichtig, dass ich mich von Gott gebrauchen lasse. Er kann dann aus dem Wenigen, was ich habe, aus meinem ängstlichen Herzen, aus meiner verzagten Wirklichkeit, was Großes machen. Er kann mit dem Wenigen, was ich habe, was Großes machen. Ich muss mich ihm nur zur Verfügung stellen. Dann kommt diese dritte Geschichte mit rein, also das Zusammentreffen dieser beiden Personen, Paulus und Ananias. Ananias macht sich auf. Er gehorcht. Das Wunder geschieht, Gott macht nicht nur aus Feinden Freunde, sondern Gott macht aus Menschen, die sich total gegeneinander waren, Brüder und Schwestern. Das ist das Wunder, was Gott schafft. Das unglaubliche Wunder. Er schafft, macht Menschen, die sich spinnefeind waren. Gell, der hat gerade noch gedroht, geschäumt. Er macht aus dem einen Bruder und eine Schwester. Ich habe mich versucht, in diesen Ananias reinzuversetzen und habe mir überlegt, hey, der hat doch mit dem allem auch keine Erfahrung gehabt. Er hat keine Erfahrung, er hat aber eine Anweisung von dem Herrn. Und deswegen legt er dem mutig die Hand auf. Und Gott bestätigt das. Und ich möchte das immer mehr lernen. Mutig das zu tun, auch wo das Herz manchmal verzagt ist, mutig das zu tun, was Jesus einem vorgibt, um dann zu erfahren, wie er handelt. Er legt ihm die Hände auf, er spricht ihm das neue Leben zu und das Wunder geschah, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das ist eines dieser vielen Sprichwörter, die wir haben, die aus der Bibel kommen. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wiedersehen. Ich habe daran erinnert, dieser Sklavenschiffer, der das Lied dann gedichtet hat, Amazing Grace, da steckt es auch drin, gell? Ich war blind, aber jetzt kann ich wiedersehen. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Der Paulus war verblendet und blind und jetzt hat er den Durchblick. Unfassliche Umwandlung. Das ist nur möglich, weil der Paulus nicht nur dem Ananias begegnet ist, sondern weil der Paulus dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Das ist wie bei den Osterzeugen in den Berichten des Neuen Testaments. Wir müssen dem Jesus begegnen, wenn wir verwegen glauben wollen. Ich habe so gedacht, wie gut, dass der Ananias gehorsam war. Was wäre aus dem Paulus geworden, wenn da nicht der eine zu ihm gekommen war mit seinem ängstlichen Herzen und es gewagt hätte, ihm das Wort der Lösung zuzusprechen. Wir wissen gar nicht so viel, es gibt eine Heiligenlegende, aber das überspringen wir jetzt einfach mal über ihn. Was wir über diesen Mann wissen, Ananias wissen, Gott gebraucht einfache Jünger. Gott gebraucht einfache Jünger, um im Namen Jesu schwierige Aufgaben zu erfüllen. Das ist seine Sache. Einfache Leute mit nicht viel Vorbildung und Vorwissen, die mit einem ängstlichen Herzen und manchmal auch Verzagtheit das tun, was Jesus sagt. Und dann kommt diese Geschichte der großen Veränderung. Ja, Paulus hat ja viel Bibelwissen, gell? Der hat bei Gamaliel studiert, der hat also das Alte Testament parat. Aber jetzt hat er einen Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments. Und plötzlich entdeckt er überall Jesus. Und deswegen erzählt er dauernd von Jesus. Und in der Synagoge erzählt er von Jesus. Und den Leuten geht das Messer in die Tasche auf. Die haben doch
das mitbekommen. Da ist einer als Bote des hohen Priesters unterwegs zu uns. Wir müssen ihm helfen, wir müssen ihn unterstützen. Und jetzt erzählt er plötzlich von Jesus. Das ist das, was Paulus dann mal im Römerbrief schreibt. Man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Ich finde diese Geschichte so unfassbar gut. Und manchmal denkt man fast, es ist fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Weil wir sind oft so verfangen in unserem Denken. Ich bin fest überzeugt, ihr habt auch Leute, wo ihr denkt, ich glaube, mit denen wird es nie was. Ich glaube, so wäre einer der Paulus wäre so einer gewesen. Wo man gesagt hat, also bei dem, da kann ich vergessen. Aber ich will es, also das möchte ich euch so auch mitgeben. Gell? Ich will es für mich mitnehmen. Ich will es glauben, dass Jesus heute dieses Wunder tun kann. Dass Menschen verändert werden, wo ich es nie gedacht hätte, dass das jemals passiert. Auf jeden Fall in der Synagoge ist totales Unverständnis. Der Paulus redet von Jesus, den er doch eigentlich verfolgen wollte. Und dann plant sie, den einfach mundtot zu machen. Sie haben keine Argumente gegen ihn. Das finde ich das Interessante. Da ist eine ganz tolle Formulierung. Der Paulus hat sie überführt. Der hat mit Argumenten aus dem Alten Testament ihn aufgezeigt, Jesus ist wirklich der Retter. Und jetzt gehen ihm die Argumente aus. Und deswegen sagt man, jetzt muss er einfach mundtot gemacht werden. Jetzt muss er erledigt werden. Und das ist eine dramatische Geschichte, wie es dann beschrieben wird, wie der Paulus dann über die Mauer runtergelassen wird im Korb, über die Stadtmauer von Damaskus, weil die Stadttore verriegelt waren und bewacht waren. Also man lässt ihn da drüber runter und er geht nach Jerusalem. Und jetzt passiert in Jerusalem was richtig Problematisches. Er will zu den Christen gehen und die haben alle Angst. Da ist überall wird ihm die Tür vor der Nase zugemacht. Und dann gibt es einen, der sich um ihn kümmert, der Barnabas. Der führt ihn ein in die Christengemeinde. Der öffnet ihm die Türen. Also im Leben dieses Paulus gab es zwei Personen, die ganz wichtig waren am Anfang seines Glaubens. Ananias und Barnabas. Die Wegbegleiter für ihn waren. Und man muss sich das immer wieder bewusst machen. Es geht so viel Segen verloren in der Gemeinde Jesu, wenn man sich nicht um die kümmert, die gerade so an der Schwelle des Glaubens stehen. Und da sind wir jetzt ganz bei uns. Nicht mehr in Damaskus, sondern hier in Waldstätten. Es ist unsere Geschichte, weil die Geschichte des Paulus ja auch unsere Geschichte ist. Paulus war der dieses Nachtgesicht hatte, komm herüber und hilf uns. Und der sich dann auf den Weg gemacht hat, das Evangelium nach Europa gebracht hat, dass es auch bis zu uns gekommen ist, dass wir überhaupt Jesus kennenlernen konnten. Und ja, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns an der Stelle einig sind, wir wünschen uns für unsere Gemeinde, dass möglichst viele Freudenfeste gefeiert werden können, weil Menschen zum Glauben kommen. Würdet ihr das mit mir teilen, diesen Wunsch? Ich wünsche mir das so. Wirklich, verstehe, dass wir hier in der Gemeinde Wiedergeburtsfeste feiern können, weil jemand dazugekommen ist, weil jemand sein Leben jetzt Jesus anvertraut hat und weil er jetzt auch Kind des Vaters im Himmel ist. Egal, auf welchem Weg. Wir hatten es einmal über den Emmausweg, jetzt beim Paulus, diesen dramatischen Damaskus-Erfahrung. Egal, wie es auch immer geschieht, dass Menschen Kinder Gottes werden. Nicht nur Gottesdienstbesucher, das ist auch toll. Aber Gottesdienstbesucher ist zu wenig. Keith Green hat es mal in einem seiner Lieder, Gedichte, er sagt, du wirst genauso wenig zum Christ, wenn du zur Kirche gehst, wie du zum Hamburger wirst, wenn du zu McDonald's gehst. Das ist einfach so. Da geht es um diese Lebensbeziehung. Und ich wünsche mir so, dass diese Vorfreude und das Vorbereiten bei uns geschieht. Also wir haben ja jetzt ein paar von euch, gell, die erst ein Baby gekriegt haben. Das ist doch offensichtlich. Also ihr habt euch richtig drauf vorbereitet, oder? Da ist Kinderzimmer gerichtet worden, da sind schon Pampers gekauft worden, da ist ein Wickeltisch angeschafft und alles so Grußzeug, was man vorher gar nicht gebraucht hat. Weil man gesagt hat, wir wollen vorbereitet sein, wenn das Kind kommt. Und ich wünsche mir so, gell, dass wir so eine innere Vorbereitung haben, hey, wenn Menschen bei uns zum Glauben kommen, dann sollen sie in vorbereitete Verhältnis reinkommen. Wir haben das eine Mal diese Engelskala schon angeguckt. Mir geht es bloß darum, zum deutlich machen, gell, wir sind jetzt hier bei dieser grünen Linie. Jemand trifft eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Wie weit der Zugangsweg ist, ist von allen ganz unterschiedlich. Aber jetzt geht es darum, die nächsten Schritte zu tun. Jetzt geht es darum, in den Glauben hineinzuwachsen, in die Gemeinde hineinzuwachsen, eben nicht nur Gottesdienstbesucher zu werden, sondern zum eigenen Glauben zu finden, zum eigenen Gebet zu finden, zum eigenen Bibelstudium zu finden. Und lasst uns darauf vorbereiten. Denn das ist so unendlich wichtig. Es gibt eine Statistik, die mich persönlich wirklich erschüttert hat, als ich das mal gesehen habe. Da sind untersucht worden 100 Menschen, die eine Bekehrung erlebt haben und ihr Leben ist ein Stück weit nachverfolgt worden. Und dann hat man festgestellt, also wer keine freundschaftlichen Kontakte in der Gemeinde gefunden hat innerhalb des ersten halben Jahres, ist null ein Gemeindemitglied geworden. Das ist auch logisch, weil du in den alten Beziehungen drin bist, in den alten Verbindungen. Wenn du nicht mit hineingenommen wirst in das Leben der Glaubenden, nicht nur in die Veranstaltung, in das Leben der Glaubenden, Dann ist es nicht möglich, geistlich zu wachsen. Und mich hat es immer berührt, da hinten, je mehr Beziehungen einer gefunden hat, desto weniger ist jemand abgekommen vom Glauben. Die Statistik, wirklich, die ist mir richtig in die Glieder gefahren, weil ich das früher nicht im Bewusstsein hatte. Es ist so nötig, dass Menschen, die zum Glauben finden, in dieses Netzwerk der Gläubigen hineinkommen. Dass es Leute gibt wie den Barnabas, der Türöffner ist, dass man in die Beziehungen hineinkommt, dass Türen aufgehen, dass Häuser geöffnet werden. John Wesley, dieser Erweckungsprediger, der hat es mal sinngemäß so gesagt, wenn wir Menschen zum Glauben an Jesus führen und sie nicht den Weg in die Gemeinde finden, so gebären wir Kinder für den Teufel. Eine ganz herbe Aussage. Kinder gebären für den Teufel. Also ich will jetzt so zusammenfassen noch, gell? Wenn Jesus dir sagt, geh zu den Menschen, begleite den, dann geh. Und wenn wir das nächste kurz angucken, es braucht ja für eine gesunde Entwicklung so diese drei Grundmomente. Beim neugeborenen Kind und auch beim neugeborenen Gotteskind. Versorgung. Das ist so. Ich weiß noch, als die Rachel bei uns geboren war, da habe ich den Leuten immer gesagt, und wenn die dann auf die Welt gekommen ist, dann gehe ich mit ihr Schnitzel essen. War ein Witzchen, schräges Witzchen, muss man ehrlich sagen. Weil mit dem Schnitzel hätte sie nichts anfangen können. Und das ist die Herausforderung auch für uns. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wo kriegen sie bei uns die Nahrung, die für sie angepasst ist? Die nicht ein zu großer Brocken ist, die sie verdauen können. Also sie brauchen Versorgung. Wie ist es mit dem Bibellesen? Wie ist es mit dem Beten? Sie brauchen Entsorgung. Also vorher hatten wir da gerade so Pampers-Geschichte hinter uns. Das ist einfach so. Wer zum Glauben kommt, muss wissen, was geschieht, wenn ich wieder schuldig werde. Wie kann ich es loskriegen? Das ist ein ganz normaler Akt. Das ist so wichtig, dass Menschen das mitkriegen. Und dann Zuwendung, Beziehung. Da gibt es ja ganz grässliche Experimente, die gemacht worden sind, wo Kinder toll versorgt worden sind, aber man hat ihnen keine menschliche Zuwendung gegeben. Und die Kinder sind elend eingegangen, elend gestorben. Weil die Versorgung mit allem, was nötig ist, ohne die Zuwendung, ist zu wenig. Und das, dass wir das mitnehmen für uns, gell? Wenn Gott uns gebrauchen will, wie so ein Ananias. Darauf wollen wir achten, dass Menschen Versorgung erleben, Entsorgung kennenlernen und eine Zuwendung erfahren. Und jetzt schließen wir, weil mir das so wichtig geworden ist, nochmal beim so durchgehen. Das ist doch das Große, gell? Der Ananias war nichts Besonderes. Das war einer wie wir. Und Gott hat ihn gebraucht. Und so will er es heute tun. Davon bin ich tief überzeugt. Gott will dich und mich gebrauchen, dass wir für Menschen ein Fingerzeig auf Jesus sein dürfen. Dass wir für Menschen Begleiter auf dem Weg zu ihm sein dürfen. Dass wir Menschen unterstützen dürfen auf diesem Weg des Glaubens. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde baust. Du machst es oft in so kurioser Weise wie bei dem Paulus, dass du aus dem Verfolger einen Nachfolger machst und dass du sein Leben beschlagnahmst und ihn gebrauchst für so viele Menschen. Du machst es mit Leuten wie dem Ananias und dem Barnabas und mit Leuten wie uns. Und wir bitten dich drum, Herr, schenk du das Wunder, dass Menschen hier bei uns den Weg zu dir finden und Heimat finden in deiner Gemeinde und selber dann wieder zu Zeugen für dich werden, zu deiner Ehre. Amen.